Herr Lesacher, ganz herzlichen Dank für Ihre freundliche Begrüßung und die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie erwartet, das haben Sie in der Vorankündigung gesehen. Heute wieder von Gott sprechen, warum und wie. Ich werde so vorgehen, dass ich zuerst im Gespräch mit Atheismus und Naturwissenschaft zu begründen versuche, warum es vernünftig ist, mit Gott zu rechnen, an ihn zu glauben, von ihm zu sprechen. In einem zweiten Teil möchte ich dann darüber nachdenken, wie wir überhaupt von Gott sprechen können und dabei auch auf die Analogieformel des vierten Laterankonzils eingehen, von 1215, die Reihe steht ja im Rahmen einer Konzilsreihe, und dabei soll also dieses Konzil von 1215 etwas in den Blick kommen. Ich möchte fragen, ob und inwiefern wir von Gott inhaltliche Aussagen machen können, also bestimmte Aussagen machen können. Zum Beispiel, ist Gott personal? Ganz schwierig heute. Ist Gott gut? Noch schwieriger. Ist Gott gerecht? Ist Gott Liebe? Und so weiter. Und schließlich möchte ich in einem dritten Teil wenigstens andeuten, warum trinitarisch von Gott reden und wie. Ich sage also nicht einfach, Gott existiert, Gott ist Liebe, Gott ist dreifaltig. Das ist ja alles gar nicht mehr selbstverständlich, wenn es das überhaupt jemals war. Für viele ist es ganz fremd geworden, sondern ich möchte begründen, warum wir das annehmen dürfen und uns existenziell darauf einlassen dürfen. Meine Frage ist also durchgehend, woher wissen wir das? Beziehungsweise, wie kommen wir dazu, das zu glauben? Teil 1 also, eine Begründung, warum ist es vernünftig, mit Gott zu rechnen? Dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Erstens, Sie haben hier eine Vorlage, ja, das haben Sie alle bekommen, wo alles in kurzer Zusammenfassung, in Thesenform gewissermaßen zu finden ist, die wichtigsten Dinge, sodass Sie zu Hause eine Erinnerungshilfe haben. So, Teil 1 also, eine Begründung, warum es vernünftig ist, mit Gott zu rechnen. Erster Punkt, der Vorwurf der Atheisten und notwendige Gegenfragen. Atheistische Religionskritiker behaupten, jede Annahme einer anderen als der rein natürlichen Wirklichkeit, als der physikalisch erklärbaren Wirklichkeit, jede solche Annahme sei reine Illusion. Eine andere transzendente Dimension und alles damit implizierte, zum Beispiel Hoffnung auf ein Leben der Verstorbenen, das alles sei nichts als eine realitätsferne Illusion, eine Wunschprojektion. Der Gottesglaube entspringe einem infantilen oder krankhaften Bedürfnis, das gibt es ja ohne Zweifel. Mit Recht sagen diese Religionskritiker, eine bloße Wunschprojektion schafft keine Wirklichkeit. Der Durst des Verdürstenden in der Wüste zwingt nicht die Oase herbei. Das Äußerste, was der Durst erzeugen kann, ist die Fata Morgana. Richtig. Aber dann folgen diese atheistischen Kritiker, so sei eben auch Gott eine bloße Fata Morgana, eine Wahngestalt, ein Gotteswahn. Doch diese Folgerung ist nicht schlüssig, sie ist ein Trugschluss. Denn mein jetziger Durst bedeutet zwar sicher nicht, dass es jetzt hier auch etwas zu trinken geben muss, aber, und genau das übersehen diese Kritiker, dass es überhaupt das Phänomen Durst gibt. Besagt doch, dass es irgendwo etwas geben muss, das den Durst stillen kann, sonst wären Wesen mit Durst gar nicht entstanden. Gäbe es kein Wasser, so wären in der Evolution nie auf Wasser angewiesene Wesen entstanden. Nun haben wir Menschen aber nicht nur natürlich vitale Bedürfnisse nach Wasser, nach Atemluft, nach Schutz und so weiter. Und dazu noch spezifisch humane Bedürfnisse nach Tätigsein können, nach Freude am Werk, nach Freundschaft. Sondern wir Menschen haben darüber hinaus auch metaphysisch existenzielle Bedürfnisse, nach einer Erklärung für die Existenz der Welt und des Menschen, nach einer Begründung des Guten, nach Gerechtigkeit, nach einem letzten Sinn. Und wir haben deswegen ein entsprechendes Verlangen, eine Sehnsucht, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, sodass der Mensch letztlich das unbefriedigte Wesen bleibt. Es gibt also auch einen metaphysischen Durst. Er kommt nicht von ungefähr. Gäbe es definitiv keinen letzten Sinn, wieso sollten dein Wesen mit Durst nach einem solchen Sinn entstanden sein? So gesehen wird der zum Menschen gehörende Durst nach einem letzten, umfassenden Sinn zu einem starken Indiz dafür, dass ein solcher Sinn, den Glauben, den mit Gott verbinden, tatsächlich existiert oder vorsichtiger gesagt existieren könnte. Wenn Atheisten sagen, die Annahme einer anderen göttlichen Dimension sei nur unsere Wunschprojektion, nur unser Konstrukt, dann muss man gegenfragen, warum ist denn der Mensch so strukturiert, dass er sich mit der vorhandenen Welt nicht zufrieden gibt, dass er in einer zumindest prinzipiell endlosen Unzufriedenheit und Unersättlichkeit über alles hinaus, eben auch über diese Welt, die Natur, den Tod hinausfragt, hinausverlangt, hinausprojiziert, dass er dies zumindest kann. Der Mensch ist ja ein erstaunliches Wesen, weil er trotz seiner radikalen Endlichkeit von einer unstillbaren Sehnsucht beseelt ist. Er ist ausgerichtet auf ein Mehr und Besser. Er kann sich, wie die Hirnforschung zeigt, aufgrund der hochkomplexen Beschaffenheit seines Gehirns sogar auf eine andere transzendente Dimension ausrichten. Unser menschliches Gehirn gibt das her. Wir haben diese Möglichkeit, nach einer anderen Dimension zu fragen. Ja, sie bisweilen zu ahnen, ihrer inne zu werden, sie zu spüren. Wir haben diese Möglichkeit, etwas zu ahnen, das alles übersteigt, etwas Heiliges, etwas, das Staunen hervorruft, Ehrfurcht, Anbetung auslöst. Führt uns da wirklich nur unsere Gehirnkonstitution irre? Ist das also nur unser Konstrukt, unser Hirngespinst? Oder hat sich unsere Konstitution im Lauf der Evolution so herausgebildet, weil sie sich an eine tiefere Dimension der Wirklichkeit herantastet, sich dieser anderen Dimension annähert? Ist das Gottesbewusstsein also nur ein zufälliges Nebenprodukt der Evolution? Oder ist es vielleicht doch das Ergebnis einer Korrespondenz zu einer tieferen Schicht der Realität? Sind wir vielleicht so gebaut, so voller Durst nach Dauer, Liebe, Gerechtigkeit, Sinn, weil es am Grund von allem eine andere Wirklichkeit gibt, die uns hat entstehen lassen, auf sich hin als unsere wahre Sinnerfüllung, sodass wir deswegen unablässig auf der Suche sind und uns dabei oft an Dingen festmachen, die uns enttäuschen müssen, weil sie das nicht halten können, was wir uns fälschlich von ihnen versprechen. Stimmt es vielleicht, was Augustinus am Beginn seiner Konfession sagte: Du, Gott, hast uns auf dich hin erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es seine Halt, seine Erfüllung findet in dir, und zwar nicht erst im Tod, sondern jetzt schon. Stimmt es vielleicht, was Kierkegaard so sagte: Gottes zu bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Die Frage bleibt theoretisch unentscheidbar. Jeder entscheidet sie selber mit seiner praktischen Lebensoption, mit seinem Lebensexperiment. Beide, der Glaube an Gott wie der Atheismus, sind eine Option, eine Entscheidung darüber, wie ich leben möchte, was mir wichtig ist. Beide sind eine Selbstfestlegung und ein Lebensexperiment. Und keiner von beiden, weder der Glaube an Gott noch der Atheismus, hat eine beweisbare Sicherheit, ob seine Option sich als richtig erweisen wird. Der französische Philosoph André Comte Sponville schreibt in seinem Buch »Woran glaubt ein Atheist?« »Ich habe keine Beweise. Niemand hat welche. aber ich habe eine bestimmte Anzahl von Gründen und Argumenten, die mir stärker erscheinen als jene, die für das Gegenteil sprechen. Ich behaupte nicht zu wissen, dass Gott nicht existiert. Ich glaube, dass er nicht existiert. Wenn Sie jemanden treffen, der behauptet, ich weiß, dass Gott nicht existiert, ist das kein Atheist, sondern ein Idiot. Entsprechend sei aber auch jemand, der behauptet, ich weiß, dass Gott existiert, kein wahrhaft Gläubiger, sondern ein Idiot, der Glauben mit Wissen verwechselt. Atheismus und Gottesglaube, beides ist eine existenziell verankerte, mit Gründen motivierte Deutung des Ganzen der Wirklichkeit, eine umfassende Weltdeutung und eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung. Beides ist ein Versuch, mit der Welt und dem Leben und allem, was uns begegnet, zurechtzukommen. Ein Glaube ist beides. Und der Deutungsversuch, der mit Gott rechnet, hat da keine schlechten Karten. Denn wenn man die Frage stellt, die Frage, warum wir so gebaut sind, so voller Durst nach Dauer, Gerechtigkeit, Sinn, und warum unser Gehirn so ist, dass wir in der Lage sind, am Rande unserer Wahrnehmungsfähigkeit noch eine ganz andere transzendente Dimension zu ahnen, wenn man diese Frage nicht verdrängt, sondern aushält, dann kann eine erweiterte, tiefere Weltsicht plausibel werden, eine Weltsicht, die mit einer ganz anderen Dimension rechnet, mit einer Wirklichkeit, die alles übersteigt. Vielleicht ist ja die evolutive Entwicklung hin zu immer größerer Sensitivität der Lebewesen, also hin zu Empfindungsfähigkeit, zu Fürsorge, zu Liebesfähigkeit, zum Wir. Und vielleicht ist ja die Entwicklung hin zur Fähigkeit, eine andere transzendente Dimension und Wirklichkeit zu ahnen, ihrer inne zu werden. Vielleicht ist das alles ja nicht ein bloßes Nebenprodukt der Evolution, Zufall, sondern ihr tiefster Sinn. Nun meinen heute viele, sie könnten ihren Atheismus mit der Naturwissenschaft begründen. Sie sagen, die Wissenschaften erklären doch alles, wir brauchen keinen Gott. Deshalb zweitens, was erklären die Wissenschaften und was will die Frage nach Gott? Die Wissenschaften erklären ein endliches Faktum durch ein anderes und dieses wieder durch ein anderes und so weiter. Und sie verbleiben dabei immer innerhalb der Welt, beziehungsweise innerhalb einer weltartigen Größe. Das gilt auch für die physikalische Theorie vom Urknall, weil auch ein Urknall etwas voraussetzt, das explodieren konnte. Alle kosmologischen Theorien müssen etwas Weltartiges voraussetzen, aus dem das Universum entstanden sei. Zum Beispiel ein Quantenfeld oder Vakuum, in dem sich Fluktuationen abspielten und so weiter. Alle wissenschaftlichen Erklärungen beschreiben also regelhafte Funktionszusammenhänge zwischen endlichen Ursachen innerhalb der Welt. Und dazu brauchen Sie nicht die Hypothese Gott. Der bekannte Münchner Astrophysiker Harald Lesch hat Folgendes gesagt. Die Physik ist nur zuständig für die Innenarchitektur des Kosmos. Sie ist nicht zuständig für einen Plan oder einen Planer, Schöpfer. Dazu haben wir nichts zu sagen. Wir leben von Ursache-Wirkungszusammenhängen. Das ist unser Ding. Wenn Kosmologen von Gott faseln, ist das eine Grenzüberschreitung. In physikalischen Gleichungen kommt Gott nicht vor. Aber das schließt nicht aus, dass Gott existiert. So Harald Lesch. Von der Ebene der Wissenschaften muss man also klar unterscheiden die metawissenschaftliche Ebene der umfassenden Weltdeutung und damit die Ebene der Religion. Die Annahme eines Gottes als Urgrund oder Schöpfer der Welt will nicht, dass wissenschaftliche Fragen nach Ursache-Wirkungszusammenhängen innerhalb der Welt beenden. Das kann ungehindert weitergehen. Wer nach Gott fragt, fragt recht verstanden nicht zurück nach einer ersten Ursache. Fragt nicht nach dem ersten Glied einer Ursachenkette, sondern er fragt nach dem Grund der ganzen Kette. Also nach dem, was die Kette als Ganze begründet und trägt, und zwar in jedem ihrer Zustände, ob vor oder nach dem Urknall. Das haben Stephen Hawking, Richard Dawkins und viele andere bis heute nicht verstanden. Hawking fragte: Wenn das Universum ohne Anfang und Rand ist, wo wäre da noch Raum für einen Schöpfer? Als ob ein Schöpfergott, wie ein menschlicher Schöpfer und empirischer Gegenstand auf der empirischen Ebene der Welt, einen ausgesparten Raum irgendwo am Anfang bräuchte, gleichsam als erstes Glied der Kette, wo er doch ganz anders zu denken ist, nämlich als transzendentaler Grund der ganzen Kette. Und wenn Dawkins meint, die Annahme eines göttlichen Gestalters, werfe sofort die weitere Frage auf, wer denn den Gestalter gestaltet habe, dann denkt er auf der Ebene der endlichen Ursachenkette, aber am christlichen Schöpfergott als Grund der ganzen Kette zielt er schon im Ansatz vorbei. Die Wissenschaften befassen sich mit der Innenarchitektur des Kosmos. Sie fragen nach Ursachen auf der empirischen Ebene und müssen dabei immer schon Realität voraussetzen. Sie können keine Antwort darauf geben, warum überhaupt Realität dann Urgrund, also nach einer fundierenden oder transzendentalen Ebene. Zwischen beidem muss man scharf unterscheiden. Man muss also unterscheiden zwischen Ursachen in der Welt und dem tragenden Grund des Ganzen. Wer Gott sagt, will Ganzen verweisen, will das Sein verstehbar machen, den Sprung vom Nichtsein zum Sein. Wer Gott sagt, will das Faktum der Welt selber und seinen Sinn verstehbar machen. Ludwig Wittgenstein, hier in Wien geboren, 1889, in Cambridge dann später gestorben, hat notiert: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Wittgenstein kann staunen über die Existenz der Welt und er kann mit Leibniz, Schelling, Heidegger sagen, wie sonderbar, dass überhaupt etwas existiert oder wie seltsam, dass die Welt existiert. Und er kann folgern: An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. An einen Gott glauben heißt sehen, dass die Welt einen Sinn hat. Und weiter sagt er: Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Wer hingegen solche Lebensprobleme und tiefergehenden Fragen, weil sie wissenschaftlich nicht beantwortbar sind, als sinnlos abtut, der leidet an Blickverengung. Er hat einen Tunnelblick auf die Wirklichkeit. Es ist ein Trugschluss zu glauben, die einzig möglichen Erklärungen seien wissenschaftlicher Art. Wer aus Naturwissenschaft und ihrer begrenzten Perspektive eine totale Weltanschauung macht, der glaubt, er hätte verstanden, was etwas ist, zum Beispiel ein Kind, und warum und wozu es ist, wenn er verstanden hat, wie es entstanden ist und wie es funktioniert. Drittens, die Annahme Gottes als Urgrund oder Schöpfer ist gut begründet. Wer an Gott glaubt, der nimmt eine Wirklichkeit an, die die Welt übersteigt und die alles Welthafte, also alles Werdende und Vergehende, in seinem Sein begründet und trägt. Eine Wirklichkeit nimmt er an, wer an Gott glaubt, die selber nicht geworden ist und nicht vergeht. So heißt es zum Beispiel im Psalm 90. Fürwahr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Rasch ist es vorbei, als flögen wir dahin. Aber über allem und in allem, was wird und wankt und vergeht, ist eine andere Wirklichkeit, die nicht wankt, die beständig ist und die wie nichts sonst verlässlich ist. Der Ewige, der Heilige, der Unergründliche, der Schöpfer, der Unvergleichliche, für den es nichts Vergleichbares in der Welt gibt. Der Schöpfergott ist etwas ganz anderes als eine menschlichen Schöpfer von Kunstwerken. Menschliche Schöpfer sind immer auch bedingt und abhängig von anderem. Hier aber geht es um ein nicht mehr durch etwas anderes bedingtes, um eine absolute Bedingung, die selbst kein bedingtes ist, um den absoluten Grund, der keines anderen Grundes mehr bedarf, um den Grund überhaupt, den Urgrund und Abgrund. Nun sagen freilich manche, das Universum hat doch keinen Grund, es ist einfach da. Aber so einfach ist die Sache nicht. Es gibt nämlich nicht nur die Ahnung von einem Urgrund und nicht nur den philosophischen Grenzbegriff von einem absoluten Urgrund, sondern es gibt auch etliche Argumente, die dafür sprechen, dass die Welt nicht einfach da ist und sich völlig selbst erklärt. Argumente dafür, dass die Welt einen von ihr zu unterscheidenden Grund hat. Ich will nur zwei solche Argumente nennen. Das eine: Im Menschen kommt ein Teil der Natur zu reflexem Selbstbewusstsein und zu unbegrenzter Weltoffenheit. Die Zecke ist nicht unbegrenzt weltoffen. Der Hund auch nicht. Wenn Sie mit dem Gassi gehen, dann merken Sie, wo der hängen bleibt und was ihm alles egal ist. Aber der Mensch ist offen für das Ganze der Wirklichkeit. Der Mensch kann allem fragend gegenübertreten. Er kann auch sich selbst und dem Ganzen fragend gegenübertreten und kann auch nach dem Grund des Ganzen fragen und nach dem Sinn des Ganzen fragen. Wie aber ist so etwas möglich? Wie soll die Natur, die Materie, die Welt ein Wesen hervorbringen, das auch über sie hinausfragen kann, über die Natur, die Materie, die Welt hinausfragen kann, dieses über die Natur und die Totalität der Welt hinausschießende Meer muss doch irgendwo herkommen. Wie soll es allein aus der Natur, der Evolution, der Welt kommen, wenn es über sie überschießt? Der Mensch kann da nicht einfach nur Produkt der Welt, der Natur, der Materie sein. Schon auch, aber nicht nur. Ist das nicht ein Indiz dafür, dass das All nicht alles ist? Ein Argument für die Annahme eines die Welt begründenden Urgrunds, eines großen Ermöglichers, der auf einen geschöpflichen Partner hinaus will, der nach ihm fragen kann? Dass es so sein könnte, dafür spricht auch das zweite Argument, das ich nennen möchte. Die Evolution ist nämlich von Anfang an ein Drahtseilakt voll extremer Unwahrscheinlichkeiten. Extreme Unwahrscheinlichkeiten, ohne die Leben im Kosmos und menschliches Leben nie möglich geworden wäre. Ich nenne nur einige dieser Merkwürdigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten. Die Feinabstimmung der vielen Naturkonstanten in den frühesten Nanosekunden nach dem Urknall. 37 Naturkonstanten kennt man inzwischen. Wenn auch nur eine dieser 37 Naturkonstanten, zum Beispiel die Schwerkraft, sich bei einem geringfügig anderen Wert eingependelt hätte, wäre im Kosmos nie Leben möglich geworden. Weitere Unwahrscheinlichkeiten, wie die Bildung gerade der für Leben notwendigen Stoffe im heißen Inneren der Sterne in ihren Kernfusionen. Dann die geradezu ausgeklügelte Konstellation Sonne, Erde, Mond, Jupiter. Der Jupiter mit seiner großen Masse lenkt von der Erde die großen Brocken ab, die Asteroiden. Manchmal wird einer weggeschossen irgendwo aus, durch einen anderen und dann taucht so etwas auf in Sibirien oder so. Aber der Jupiter lenkt zumeist die großen Brocken von der Erde ab. Und die Erde hat einen riesigen Mond, der ihr eigentlich gar nicht zusteht, sagt Walter Lesch. Der würde eigentlich eher dem Jupiter oder dem Saturn zustehen. Die Erde hat mit ihrem Mond einen übergroßen Trabanten, der ihr gar nicht zusteht eigentlich, der aber die Erdachse stabil hält. Ohne den Mond wäre die Erde so lebensfeindlich wie der Mars, der keine stabile Achse hat. Da kann man nur singen, guter Mond. Und weiter, die Erde rotiert täglich um ihre Achse. Täglich. Sodass sie sich nicht auf der einen Seite auf 400, 500 Grad aufheizt, wie der Merkur oder die Venus, die sich sehr viel langsamer um ihre Achse drehen und da ist Leben unmöglich. Und dann die Erdgeschichte mit einer lebensgünstigen Temperatur seit Jahrmilliarden, trotz enormem Vulkanismus. Der muss durch irgendwelche extraterrestrischen Vorgänge ausgeglichen worden sein, sagen Geowissenschaftler. Und einer, der dazu einen Vortrag gehalten hat, den ich gehört habe, hat dann auf einmal das Wort Wunder in den Mund genommen und dann hat ihn einer dabei behaften wollen und dann wollte er es nicht gesagt haben. Und so weiter und so weiter. Lauter extrem unwahrscheinliche, staunenswerte Vorgänge, in denen wer will, eine Absicht sehen kann. Wer nicht will, ist nicht dazu gezwungen. Staunenswerte Vorgänge, in denen Glaubende das Göttliche es werde sehen können. Ich sagte, wer nicht will, ist nicht dazu gezwungen, ein göttliches Werde, es werde anzunehmen. Er kann sagen, Zufall. Vielleicht gibt es ja unendlich viele Welten und darunter zufällig die unsere. Nur ist damit das Problem nur verschoben. Denn die Frage kehrt ja wieder, wer oder was hat dann die vielen Welten, die Multiversen ermöglicht? Vielleicht doch ein göttliches Es werde? Jedenfalls ist die Auskunft unbegründet, man brauche Gott nicht, um die Existenz unseres Universums und die Existenz des Menschen zu erklären. In jeder Weltanschauung wird ein letztes Unbedingtes angenommen, als Anfang und Grundlage, um den ganzen Rest zu deuten, nicht mehr hintergehbare. Für den Materialisten ist die Materie sein Unbedingtes, sein Absolutes, sein Ersatzgott. Aber die Materie, dass die das letzte Unbedingte und die Grundlage von allem ist, kann keiner beweisen. Ja, es spricht sogar manches dagegen, dass sie das letzte Unbedingte der letzte Grund sein kann. Der Materialist kann nämlich sehr vieles nicht erklären. Er kann nicht erklären, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Er kann nicht erklären, warum gibt es überhaupt Naturgesetze. Er kann nicht erklären, warum sind die Naturgesetze so einfach. Er kann nicht erklären, warum sind die 37 Naturkonstanten so, dass sie Leben ermöglichen und so weiter. Der Materialist kann das alles nicht erklären, sondern er muss es einfach hinnehmen. Es ist halt so. Dafür, dass überhaupt eine Welt existiert, hat der Atheismus also letztlich keine Erklärung. Und er hat auch keine Antwort dafür, dass nach dem Urknall die vielen mindestens 37 Naturkonstanten des Universums sich alle zusammen mit genau den Werten eingependelt haben, dass menschliches Leben möglich wurde. Der Atheismus hat dafür entweder keine Erklärung oder wie gesagt nur eine arg spekulative. Es könnte ja vielleicht unendlich viele Parallelwelten geben, die sich freilich nicht nachweisen lassen. Nie nachweisen lassen. Unter denen könnte dann zufällig unsere gewesen sein. Aber wie gesagt, das Problem ist damit nur verschoben. Wer oder was macht dann die unendlich vielen Welten möglich? Nebenbei, wer an Gott glaubt, kann auch der Idee vieler Welten ganz gelassen begegnen. Unzählig viele Universen, darunter dann unser Universum, darin unzählig viele Galaxien, Milliarden von Galaxien, darunter unsere Galaxie, die Milchstraße, und in ihr viele Sonnen, darunter unsere Sonne mit diesem wunderschönen blauen Planeten. Der Aufwand, den Gott mit uns macht, wäre noch staunenswerter und Gott noch unendlich größer, als frühere geahnt haben. Zum Beispiel der Psalm 8, wenn ich schaue den Himmel, den Mond und die Sterne, was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wer Gott voraussetzt, der hat für die Existenz der Welt eine gute Erklärung. Und er hat auch eine gute Erklärung für dieses unglaublich fein abgestimmte Universum, in dem Leben und Menschsein möglich geworden ist und für die vielen anderen so unwahrscheinlichen Drahtseilakte der Evolution dorthin. Übrigens konnten schon griechische Kirchenväter evolutiv denken. So sagt zum Beispiel der Bischof Gregor von Nyssa in Kappadokien um 380 in seiner Auslegung von Genesis 1, diesem Schöpfungslied mit den 6 oder 7 Tagen, das heißt Strophen. Er sagt wörtlich, Gott hat nicht das Einzelne geschaffen, sondern eine gewisse Keimkraft zur Entstehung des Alls grundgelegt, eine Keimkraft, Dynamis, tis spermatikei, sagt er im Griechischen. Er hat eine gewisse Keimkraft grundgelegt, aus der sich das Einzelne nach und nach entfaltet hat. Darwin wird am Ende seines ersten großen Buches im letzten Satz nichts anderes sagen. Ähnlich hat Gregors Bruder Basilius der Große und später dann Nikolaus von Kusa an der Mosel und andere das gesehen. Kurzum, der Gottesglaube hat für seine Annahme eines göttlichen Urgrunds keine schlechten Argumente. Dieser Glaube wurzelt in Erfahrungen und er kann sich im Leben als tragfähig bewähren. Es ist nicht unvernünftig, an Gott als Urgrund oder Schöpfer der Welt zu glauben. Aber es bleibt ein Glaube. Ich bin so frei zu glauben. Und ich darf mit gutem Grund glauben an Gott als Urgrund des Ganzen und aller Welt. Darf mit ihm rechnen. Und das gibt mir Halt und meinem Leben Sinn. Teil 2. Wie aber können wir von Gott reden? Was können wir überhaupt sagen? Erstens. Der göttliche Urgrund ist doch für uns unergründlich. Bis jetzt habe ich eigentlich nur von dem Urgrund gesprochen, der alles Weltartige übersteigt und deswegen unergründlich ist. Wie der große russische Religionsphilosoph Semen Frank sagt, Gott sei das schlechthin Unergründliche. Oder wie Karl Rahner sagte, Gott sei das unbegreifliche Geheimnis. Augustinus hatte schon um 400 gesagt, si comprehendis, non est Deus. Wenn du es begreifst, dann ist's nicht Gott. Wenn du begreifen konntest, so hast du das etwas anderes für Gott gehalten, dich durch dein Denken täuschen lassen, so Augustinus. Und um 1100 hat Anselm von Canterbury gesagt, Gott ist noch größer, als gedacht werden kann. Aber genau das, dass Gott noch größer ist, als gedacht werden kann, können wir noch denken. Mit Gott meinen wir also eine Instanz, die noch größer ist, als gedacht werden kann. Und wir können daher nur auf sie hindenken, auf diese Instanz, sie aber mit unserem Denken nicht umgreifen, nicht packen. Deswegen hat das vierte Laterankonzil im Jahre 1215, das größte Konzil des Mittelalters übrigens, über 400 Bischöfe waren da, deswegen hat das vierte Laterankonzil 1215 für das Denken und Reden von Gott eine grundlegende Weisung, Wegweisung formuliert, die sogenannte Analogieformel. Ich zitiere sie. Zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen nicht eine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. Das heißt, wenn wir eine Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch annehmen, dann müssen wir eine noch größere Unähnlichkeit zwischen ihnen annehmen. Wenn wir also sagen, Gott sei vollkommen oder gut oder gerecht oder die Liebe, so ist Gott dem, was wir mit diesen menschlichen Begriffen sagen, immer noch unähnlicher als ähnlich. Er übersteigt alle Vergleiche ins Unbegreifliche hinein. Das vierte Laterankonzil formuliert, wir glauben und bekennen, dass es eine höchste Wirklichkeit gibt, und zwar eine unbegreifliche und unaussprechliche. 50 Jahre später hat deshalb Thomas von Aquin erklärt, von Gott könnten wir zwar sagen, an ist, ob er ist und dass er ist. Ja, es ist ein Gott, aus dem und zu dem hin alles ist. Aber wir könnten nicht sagen, quid ist, was er ist. Wir könnten eher sagen, was er nicht ist, als was er ist. Trotzdem hat Thomas ein gewaltiges und vieles von Gott gesagt. Dazu kam er von der Heiligen Schrift und von Jesus Christus her. Aber sein letztes Werk, die theologische Summe, bricht mitten im dritten Buch ab. Warum? Eines Morgens, am 6. Dezember 1273, hatte Thomas bei der Eucharistiefeier ein ekstatisches Erlebnis. Erschüttert kam er danach in seine Arbeitszelle, legte alle seine Schreibgeräte beiseite und sagte seinen Mitarbeitern, die ängstlich nach dem Tun, nach dem Sinn seines Tuns fragten: Ich kann nicht mehr, denn alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Stroh. Soll ich also jetzt aufhören? Danach hat Thomas keine einzige Zeile mehr geschrieben oder diktiert. Der Einfall Gottes in sein Leben, das existenzielle Ergriffensein von der Gegenwart des wirklichen Gottes, nicht bloß eines gedachten Gottes, ließ all seine Gedankengebäude blass und leer erscheinen. Da stehen wir nun. Sollen wir vor Gott schweigen? Von Gott schweigen? Wie manche heute empfehlen in einer radikalisierten negativen Theologie. Ich denke, gerade wenn man ernst nehmen will, dass Gott das grenzenlose, unergründliche Geheimnis ist, wird man nicht einfach von ihm schweigen dürfen. Denn wenn wir von Gott nur noch schweigen würden, woher wüsste man dann überhaupt, dass man von Gott schweigt? Und denken wir dann, und zweitens denken wir dann auch nicht mehr an den, von dem und zu dem wir nicht mehr sprechen, sondern liefern uns alternativlos den uns beherrschenden innerweltlichen Horizonten und Mächten aus, dem Zeitgeist, dem Konsumgeist, der Unterhaltungsindustrie, einer letzten Sinnlehre. Deshalb ist drittens mit bloßem Schweigen von Gott, mit bloßem Schweigen von Gott für unsere Lebensprobleme gar nichts gewonnen. Man wird vielmehr zuerst behutsam die Möglichkeiten unseres Denkens und Sprechens ausschöpfen müssen, damit man dann auch vor Gott zum Schweigen kommen kann. Zweitens, was aber können wir von dem unbegreiflichen Gott überhaupt sagen? Wenn wir von Gott eher sagen können, was er nicht ist, als was er ist, dann können wir von ihm zum Beispiel sagen, Gott ist nicht endlich, also unendlich. Er ist nicht bedingt, also unbedingt. Er ist nicht geworden, also ungeworden. Auch der Buddha, der die sterblichen Hindu-Götter ablehnt, nimmt ein ungewordenes und unvergängliches an. Wenn es um den unergründlichen Urgrund geht, um das unbegreifliche Geheimnis Gott, das noch größer ist, als gedacht werden kann, und wenn wir eher sagen können, was er nicht ist, dann muss man auf jeden Fall eben dieses eine festhalten: Gott ist nicht endlich, nicht begrenzt. Damit aber hat man schon, ohne es recht zu merken, einiges gesagt. Denn Gott ist nicht begrenzt, das bedeutet ja auch Folgendes: Er ist nicht kleiner als der Kosmos. Er kann nicht kleiner sein als der Kosmos, sondern nur noch größer als der gewaltige Kosmos. Er transzendiert und umgibt alles. Es gibt überhaupt keinen außerhalb Gottes. Alles kommt schon immer in der unendlich aufgespannten Weite Gottes vor. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, sagt Apostelgeschichte 17. Von allen Seiten umgibst du mich und alles, sagt Psalm 139. Und auch andere Religionen gebrauchen Bilder vom unendlichen Meer oder Ozean oder Schoß. Weiter. Wenn Gott nicht endlich, nicht begrenzt ist, dann bedeutet das zweitens, er kann nicht getrennt sein von der Welt, sonst wäre er ja durch die Welt begrenzt, also doch wieder endlich. Wenn aber Gott nicht endlich und also nicht getrennt ist von der Welt, dann umgibt er nicht nur alles, dann ist er zugleich auch allem ganz nah und in allem drin. Thomas von Aquin konnte sagen, Gott ist zu innerst intim in allem, nämlich als der, der allem Sein, Kraft und Eigenaktivität gibt. So ist er in allem, dass er ihm Sein, Kraft und Eigenaktivität gibt. Die Bibel und auch andere Religionen verwenden Metaphern wie die Ruach, der Lebensatem oder Geist des Herrn erfüllt das All. In allem ist ein unvergänglicher Geist. Und drittens, wenn man wirklich ernst nehmen will, dass Gott der nicht endliche Urgrund von allem ist, also auch der Urgrund von personalen Wesen wie wir, dann kann man zwar sicher nicht sagen, Gott sei Person, so wie wir endliche Personen sind. Das kann man nicht sagen. Aber man wird festhalten müssen, dass Gott nicht weniger als Personal sein kann, dass er die Qualität des Personalen, Beziehungsfähigkeit, Intelligenz und so weiter in sich hat, und zwar in eminenter Weise, sonst könnte er nicht Urgrund von personalen Wesen sein, dass er also gerade nicht unterpersonal sein kann, unpersönliche Energie und Kraft, dass er eher überpersonal ist, eine Art großes Du, gleichsam ein um uns und in uns schwingendes, unfassliches Du. Für das personale Metaphern gebraucht werden, wie Stimme, Herr, Hirt, Vater, Mutter, Freund und so weiter. Ich darf den göttlichen Urgrund also anreden. Und er könnte so frei sein, mich anzusprechen. Dazu später mehr. Ich bin also davon ausgegangen, was Gott nicht ist, was man von ihm nicht sagen kann. Er ist nicht endlich, er ist nicht begrenzt. Und ich bin von da zu den drei Aspekten gekommen. Er muss alles umfangen, er muss transzendent sein, er kann auch von allem nicht getrennt sein, er muss in allem drin sein, immanent, und er kann nicht unterpersonal, nicht weniger als Personal sein. Das muss man dann festhalten, wenn man vom nicht endlichen Gott sprechen will und nicht stattdessen von einem endlichen selbstgemachten Götzen reden will. Eine kleine Zwischenbemerkung. Das Wort Gott meint also etwas ganz anderes als irgendwelche endlichen Größen, als irgendwelche Götter, Geister oder sonstige übernatürliche Flatterwesen. Und an solche Flatterwesen und übernatürlichen begrenzten Geschöpfe denken viele Atheisten ja immer wieder und machen sich es viel zu einfach. Zum Beispiel der amerikanische atheistische Philosoph Daniel Dennett sagt: Ich glaube doch nicht an Geister oder Elfen oder den Osterhasen oder an Gott. Gucken Sie mal, wie billig er sich das macht. Gott irgendein menschengemachtes, endliches Wesen. Nein, das ist mit Gott nicht gemeint, sondern es ist gemeint eine unendliche, völlig einzigartige Größe. Der absolute Urgrund, aus dem alles hervorgeht und der an allem unmittelbar dran ist. Und das bedeutet, wir müssen von einer ganz anderen Dimension und Wirklichkeit ausgehen, die allgegenwärtig ist. Und zwar nicht bloß als ein vages Fluidum, in dem alles schwimmt und schwebt, sondern als ein Wer, ein Ich, ein Du. Das All ist nicht alles, da ist noch wer. Wie bei Mose am Dornbusch, sodass er nur noch die Schuhe ausziehen und sich niederwerfen kann. Fasziniert und erschüttert. Der hebräische Gottesname Yahweh ist ja von starker Aussagekraft. Nach der biblischen Deutung in der Dornbusch-Erzählung in Exodus 3 bedeutet Yahweh, ich bin da, als der ich da bin oder da sein werde. Gott, ein Ich bin da, aber ich bin da, als der ich da sein werde. Das heißt euch allen unverfügbar. Ihr könnt mich nicht dingfest machen. Ihr könnt mich nicht in eure Kalküle einsetzen. Ihr könnt euch nur mir selber öffnen. Martin Buber hat dieses Ich bin da erläutert. Ihr könnt mich nicht beschwören, sozusagen mit euren beschwörenden Zauberformeln und Stoßgebeten, wenn ihr in irgendeine Not geraten seid. Ihr könnt mich nicht beschwören, aber ihr braucht mich auch nicht beschwören, denn ich bin da, verlässlich da. Das große ewige Du, ein in uns und um uns und neben uns schwingendes, unfassliches Du, dichteste Gegenwärtigkeit. Eine chassidische Geschichte. Der Rav sprach einen Schüler so an: Mosche, was ist das Gott? Der Schüler schwieg. Der Rav fragte zum zweiten und dritten Mal: Warum schweigst du? Weil ich es nicht weiß. Weiß ich's denn? Sprach der Rav. Aber ich muss sagen, denn so ist es, dass ich es sagen muss. Er ist deutlich da und außer ihm ist nichts wirklich deutlich da und das ist er. Dichteste Gegenwärtigkeit. Gott ist gegenwärtig. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge, heißt es in einem Lied des evangelischen Mystikers Gerhard Terstegen. Gott ist da. Und beten ist eigentlich der Versuch, dieser Gegenwart inne zu werden und alles, die Welt und selbst die anderen, in diesem anderen zu schauen. Zurück zu unserem Zusammenhang nach dieser Zwischenbemerkung. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, die drei genannten noch sehr formalen Aspekte, transzendent, immanent, nicht unterpersonal, muss man festhalten, wenn man vom allgegenwärtigen, nicht endlichen Gott sprechen will. Damit ist aber noch nichts gesagt darüber, wie dieser alles transzendierende und in allem immanente und nicht weniger als personale Urgrund Gott, wie dieser Ich bin da genauer zu verstehen ist, welche inhaltlichen Eigenschaften ihm zukommen, ob er gut ist oder böse oder beides, barmherzig ist oder grausam oder beides, ob er zärtlich ist oder gewalttätig oder beides und so weiter. Drittens, wie kann man über vage, zweideutige Rede von Gott überhaupt hinauskommen? Es ist ja die große Not für die Menschen, dass in den Religionen das Göttliche inhaltlich oft so zweideutig bleibt, so doppelgesichtig. Der göttliche Urgrund scheint alles zu tragen und zu rechtfertigen, wie es ist und läuft, Gutes und Böses. Er scheint unentschieden beides in sich zu vereinen, selber zweideutig zu sein, gütig und grausam, zum Teil auch im Alten Testament und im Christentum. Die Menschen projizieren eben alles auf Gott, auch auf Gott, was sie in der Welt und in ihrem Herzen finden, Gutes und Schlimmes. Gott scheint zum Lieben aufzurufen und zum Töten, scheint sich gnädig zuzuwenden und unerbittlich zu strafen. Die Menschen sehen sich von ihm nicht nur beschenkt, sondern auch bedroht. Sie fühlen sich in ihm nicht nur geborgen, sondern ihm auch schrecklich ausgeliefert. Es macht Angst. Angst vor Gott ist weit verbreitet, leider auch bei Christen. Das sind Grundnöte. Wer mit einem so ambivalenten Gottesbild leben muss, dem ist Gott nicht geheuer. Seit Jahrtausenden ist das Göttliche den Menschen nicht geheuer. Sie versuchen sich vor ihm zu schützen durch fragwürdige Opferrituale und Versicherungen und so weiter. Ist es möglich, aus dieser Ambivalenz und Zweideutigkeit Gott gütig oder grausam herauszufinden? Wie kann es zu einer Negation nicht nur der Begrenztheit, Gott ist nicht begrenzt, sondern auch des Bösen kommen, also zu einer inhaltlichen Bestimmtheit, sodass wir mit dem ersten Johannesbrief sagen können, Gott ist Licht und Finsternis ist nicht in ihm. Gott ist Liebe und Hass ist nicht in ihm. Oder mit Jesus, keiner ist gut, außer Gott allein. Also Gott ist gut, mehr gut und anders gut als alles, was wir so kennen. Gott ist gut und Böses ist nicht in ihm. Gott ist der Antiböse, wie Edward Schillebeck, der holländische Theologe, mal geschrieben hat. Der Antiböse. Wie kommt man dazu, das zu behaupten? Viertens, das lässt sich nicht aus der Welt ableiten. Denn die ist zu zwiegesichtig und oft zum Heulen. Der kleine Einzelne zählt in ihr nichts. Aus der Welt kann man keinen eindeutig guten, barmherzigen Gott ableiten. Kein Deus Caritas ist, kein Gott ist Liebe. Und deshalb lässt sich das, Gott ist der Antiböse, Gott ist gut und so weiter, deshalb lässt sich das auch nicht durch philosophisches Fragen entwickeln. Denn philosophisches Fragen geht immer von der Welt aus und fragt von da aus in einem Rückschlussverfahren nach dem letzten Urgrund von allem. Dieser Urgrund ist also aus der Welt gedanklich herausentwickelt, in Verlängerung von allem und jedem, Gutem und Bösem. Der aus der Welt abgeleitete Urgrund ist nur die Tiefe der Welt selber, ihr Korrelat und Spiegelreflex, so doppelgesichtig wie die Welt, selber die zweideutige Schwebe zwischen Gutem und Bösem. Ein solcher Gott hätte nichts anderes zu bieten als die Welt. Kein anderes Wort, keine Erlösung, keine Auferstehung. Aber dieser Grenzbegriff am Ende philosophischer Denkwege wäre doch nur der Gott am Ende, wie der Philosoph Schelling in seinem Spätwerk selbstkritisch gesagt hat. Und er hat dort hinzugefügt, wörtlich, im reinen Denken ist Gott nur Ende, nur Resultat. Gott aber, was man wirklich Gott nennt, ist nur der, welcher Urheber sein kann, der etwas anfangen kann. Und füge ich hinzu, der uns in die Quere kommen kann. Der wirkliche, lebendige Gott ist etwas anderes als ein nur erdachter Gott, sagte Meister Eckhart. Trotzdem hat das philosophische Fragen nach Gott eine wichtige Funktion. Es kann im Feld der Vernunft den Gedanken Gott als nicht unvernünftig einführen. Im Feld der Vernunft ist der philosophisch gedachte Gott also Platzhalter für den wirklichen Gott. Das ist nicht unwichtig. Wenn wir nämlich am Ende menschlicher Denkwege zur Idee eines letztlich alles begründenden Urgrundes gelangen, und wenn dieser Urgrund wirklich existieren sollte, dann müsste er ja auch, so sagten wir, die Qualität des Personalen, der Freiheit haben. Das heißt, wir könnten nicht mehr ausschließen, dass dieser Gott sich von sich selbst her meldet und uns in die Quere kommt. Damit müssten wir dann rechnen. Und so wäre die Möglichkeit von Offenbarung argumentativ aufgewiesen. Wenn man das aber einmal gemerkt hat, dann wird eine innere Kehre nötig, weg vom bloßen Erdenken und sich Ausdenken Gottes hin zum Achten und Hören darauf, ob eventuell der wirkliche Gott sich irgendwo in der Welt selbst erschließt, sich mitteilt, sich offenbart. Und dass genau das Faktum geworden ist, dass genau dieses äußerste Denkmögliche Faktum geworden ist, davon spricht die Bibel. Sie spricht davon, dass der alles umfangende Urgrund die Beziehung zu den Menschen sucht und sich offenbart hat in der Geschichte von Menschen, die für ihn besonders aufgeschlossen waren, offen waren, offener als andere, ein Abraham, ein Mose, ein Jesaja und so weiter, und dieses kleine Volk, soweit es offen und zu hören bereit war. Fünftens, dieses Volk hat ja eine ganz erstaunliche Lerngeschichte mit Gott durchgemacht, die man als Offenbarungsgeschichte verstehen kann. Es musste lernen, dass Gott anders ist als die erdachten Götter alle, dass er allein Gott ist, der Einzige. Freilich, lange hat man auch in Israel Jahwe Gott in allzu menschlichen Bildern vorgestellt. Nationalistisch, die Ägypter war für ins Meer, uns hat er herausgehauen. Gewalttätig, rachsüchtig, patriarchalisch, Tieropfer annehmend. Allmählich musste Israel lernen, musste durch seine Propheten und durch schmerzliche Erfahrungen lernen, dass Jahwe, der eine einzige Gott, anders ist. Heilig, Gott und nicht ein Mensch, nicht ein Mann. Dass er seinen glühenden Zorn nicht vollstreckt, sondern mit blutendem Herzen sich erbarmt, sagt Hosea 11. Dass er nicht in Sturm und Gewalt zu finden ist, sondern in der Stille, erfährt Elia am Horeb. Dass er nicht bei den Siegern, sondern bei den Unterdrückten und Opfern ist, beim leidenden Gottesknecht zum Beispiel. Israel musste lernen, dass nicht der Mann, sondern Mann und Frau sein Bild sind. Dass Gott Barmherzigkeit will, nicht Schlachtopfer. Und wiewohl die Liebeserklärung Gottes seinem Volk gilt, muss dieses Volk lernen, dass die Liebe Gottes auch dem Fremden im Lande gilt, weshalb dieser nicht unterdrückt werden soll. Eine Bestimmung in der Tora, die es übrigens in der ganzen altorientalischen Welt sonst nirgendwo gibt, dieses Gebot. Du sollst den Fremden im Lande achten und nicht unterdrücken. Und das Volk musste lernen, dass Gottes Heil auch dem anders religiösen Volk gilt, den Philistern, den Feinden, also den Ägypten und Assur und so weiter. So sagen Amos 9 und Jesaja 19. Und Sirach 18 fasst das markant so zusammen: Des Menschen Erbarmen gilt nur seinem Nächsten. Das Erbarmen Gottes gilt jedem Menschen. Das war ein mühsamer Lernweg Israels. Ein Lernweg, wie ihn eigentlich jeder Mensch in seinem Leben immer wieder von Neuem gehen muss. Dieser Lernweg Israels verläuft nicht linearer als eine ungebrochene Fortschrittsgeschichte. Es gibt Rückfälle, es gibt Zwiespältigkeiten, es gibt unterschiedliche Positionen nebeneinander. Aber die Spitzenerfahrungen des Judentums und zum Teil auch anderer Religionen führen doch hinaus über den zweideutigen, den zugleich gütigen und grausamen Gott, strafenden Gott. Ganz eindeutig wird es dann bei dem Galiläer Jesus von Nazareth. Er erfährt Gott und bringt Gott nahe als reine Barmherzigkeit ohne Grenzen, als eine Güte, die für alle entschieden ist und die alle sucht, auch den Letzten, den Verkommensten und Verlorensten. Dass Gott pure Barmherzigkeit und Güte ist, die für alle entschieden ist, das sagt Jesus nicht nur, er lebt es. Er lässt es für andere geschehen. Es wird für sie spürbar. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Auch in seinem Schülerkreis und Anhängerkreis werden andere Beziehungen eingeübt, nicht mehr Mobbing und über andere herrschen wollen, sondern anderen aufhelfen. Die ganz unten, die Kinder, die Geringsten, werden zum Leitbild. Dass der tiefste Urgrund der Wirklichkeit kein kalter Urgrund ist, den es nicht berührt, was da läuft. Dass er vielmehr Agape ist, das heißt eine eindeutig bejahende Größe, die in den positiven Dynamiken am Werk ist, im Antrieb zum Guten und auf Gutes hinaus will. Dass der tiefste Urgrund der Wirklichkeit wie eine Mutter mit ihrer Schöpfung in Geburtswehen liegt und um sie bangt. Und dass er das Gesicht des barmherzigen Vaters hat, wie ein Wasserzeichen in allem, das man meist nicht beachtet. Dass der Urgrund Güte ist, die alle erreichen und keinen missen möchte. Dass also jeder geliebt und kostbar ist. Genau das behauptet Jesus. Und zwar nicht bloß mit Worten, sondern mit seiner ganzen Existenz. Er lebt es bis zum Äußersten mit allen Konsequenzen. Man darf das nicht banalisieren. Die Güte und Liebe Gottes, die Jesus lebte und nahebrachte, ist nichts Billiges und nichts Harmloses. Der salvadorianische Befreiungstheologe John Sobrino hat einmal gesagt, man bringt doch niemanden um, der nur Liebe, nur Vertrauen auf Gott predigt. Jesus sagt nicht nur, dass Gott gut ist, was kaum jemand aufgeregt hätte, sondern er behauptet mit seiner ganzen Existenz und Praxis, dass Gott reine Güte ist, die also ausnahmslos allen gilt, dass Gott alle Vorbedingungen wegfegend und alle Grenzen sprengend gerade auch dem gut ist, dem ich und andere nicht gut sind. Was uns alle zur Umkehr herausfordert. Jesus setzte sich also in klaren Widerspruch zu vielem in seiner Umgebung. Deswegen wurde er ja liquidiert. Und wenn wir nicht umkehren zu mehr Einsatz gegen Unrecht und für Gerechtigkeit, dann blutet Gott vielleicht das Herz, sagt Hosea 11, wie einer Mutter das Herz blutet, die um ihren Sohn und ihre Tochter bangt. Und dann ist Gott voller Zorn, aber nicht um sein Zorngericht zu vollstrecken, sagt Hosea 11 und Jesus, sondern weil wir ihm nicht egal sind, weil er an uns leidet, weil er für uns radikal engagiert ist und auf uns wartet. Gott ist nicht nett, heißt ein neuer Buchtitel. Stimmt. Gott ist nicht nur immer größer, als wir dachten, auch seine Antworten sind immer wieder anders, als wir erwarten. Jesus hat an der allen geltenden Güte Gottes festgehalten, auch in Misserfolg, Leiden und im Schweigen Gottes. Dort, wo ihm der allmächtige Nothelfer Gott verloren ging, wo er nur noch seine Not hineinschreien konnte, ins Dunkel der nicht mehr begreifbaren Güte Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einer Güte Gottes, die, Jesus bleibt dabei, allen gilt, auch seinen Peinigern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Tür zur Umkehr und zur Freundschaft mit Gott soll ihnen offen bleiben. Im Sterben, im Leben, Sterben und der Auferweckung Jesu vollzieht sich so etwas wie der Göttersturz, die Entlarvung unserer Projektionen von Gott, die Absage an all die üblichen Vorstellungen vom allmächtigen Nothelfer, vom harmlos lieben Gott, vom Gott für uns und gegen die anderen. Vorstellungen von Gott, mit denen wir doch nur unsere eigenen Wünsche vergötzen. Unsere Wünsche, oben zu sein, Herren zu sein, stärker zu sein, besser zu sein, Macht, Erfolg, Glück zu haben. Dietrich Bonhoeffer schrieb 1945 in der Haft, die dann tödlich endete, alles, was wir mit Recht von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. was ein Gott, so wie wir ihn uns ausdenken, alles tun müsste und könnte, damit hat der Gott Jesu Christi nichts zu tun. Fassen wir diesen Punkt zusammen. Das Neue Testament behauptet, dass der alles tragende Urgrund, der nicht weniger als personal sein kann, sich tatsächlich in der Geschichte erschlossen hat durch Menschen, die für ihn besonders offen waren, zumal Propheten aus dem kleinen Volk Israel, und dass er dann definitiv in dem Juden Jesus von Nazareth sich offenbart hat, in unüberbietbarer, endgültiger Weise. Was in Leben, Sterben, Auferweckung Jesu offenbar geworden ist, das kann das Neue Testament zusammenfassen in Sätzen wie: Erschienen ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, Titus 3,4. Oder: Gott ist die Agape, und wer in der Agape bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Aber jeder, der liebt und die Gerechtigkeit tut, stammt aus Gott, ist aus Gott geboren. So der erste Johannesbrief. Und die spätere Kirche kann daraus geradezu eine Wünschelrute, einen Kompass formen, ein Kriterium zur Erkenntnis Gottes, wo die Güte und die Liebe, da wohnt Gott und da wirkt Gott. Ubi Caritas Deus Ibi est. Dass man das nicht verharmlosen darf, habe ich angedeutet. Sechstens. Nun sind das sehr kühne Behauptungen angesichts dieser Welt, die nicht nur wunderbar schön ist, sondern auch so voller Elend und Niedertracht. Die Welt ist und bleibt zwiegesichtig. Wo ist Gott in all dem Elend dieser Welt? In all den Qualen? Wo war er, als die 6 Millionen Juden ermordet wurden? Wo war er bei den Naturkatastrophen in Thailand und in Fukushima und all den vielen Opfern? Wo ist er jetzt in den Elends- und Kriegsgebieten dieser Erde? Wo ist er, wenn manchen Menschen so unsäglich viel und schweres Leid aufgebürdet wird, dass sie darunter zerbrechen? Wo ist er im Leid der gequälten Kinder und auch der gequälten Tiere? Das alles ist und bleibt verstörend, auch für den, der auf Gott vertrauen will. Da können einem schon ganz gewaltige Zweifel kommen. Ist Gott denn überhaupt da? Der Atheist sagt, angesichts des Theodizee-Problems ist die Existenz Gottes höchst unwahrscheinlich. There is probably no God, hieß es auf den roten Bussen in London. So sicher waren die sich also auch nicht. Der Atheist, der nicht an Gott glaubt, ist damit zwar das Theodizee-Problem losgeworden, aber das Problem des Leidens ist er nicht losgeworden. Und das der Ungerechtigkeit in der Welt auch nicht. Denn dann wird niemand den in Auschwitz Ermordeten eine Gutmachung verschaffen. Und niemand wird den gequälten Kindern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Genau das aber verlangt unsere Vernunft. Genau das verlangt die Menschlichkeit und kann es doch nicht bewirken. Der Atheist muss das verdrängen. Er muss mit einem riesen Verdrängungsapparat leben, angesichts der unerlösten Welt, die für ihn unerlöst bleibt. Auch dem Atheisten müssten daher Zweifel kommen. Wenn Gott nicht ist, woher dann das Gute? Fragte der Philosoph Boethius 524 im Gefängnis vor seiner Hinrichtung. Ziert nicht alles tätige Erbarmen Gut tun von einem guten Urgrund, den es unbemerkt voraussetzen muss? Wer immer uneigennützig für andere sich einsetzt, gegen Unrecht, für Gerechtigkeit, setzt der nicht, ob er es weiß oder nicht, letzten Endes darauf, dass ein guter Urgrund ist und dass das Gute das Ziel des Ganzen ist? Wer nicht bereit ist, von dieser Überzeugung, von dieser Forderung, dieser Hoffnung zu lassen, der wartet auf Gott. Und sein Warten ist ein zögerndes Geöffnetsein, ist angespannte Aktivität. Was können Christen da noch von Gott sagen? Sie werden vielleicht mit dem Rabbi in einer jüdischen Geschichte unterscheiden. Diese Geschichte habe ich Ihnen früher schon einmal erzählt, die früher schon einmal hier gehört haben. ich will es noch einmal tun. Die sitzen zusammen, der Rabbi ist bei ihnen und der Rabbi fragt sie, könnt ihr mir sagen, wo Gott wohnt? Schließlich sagt einer, Rabbi, beim Propheten Jeremia 23, 24 steht doch, dass der Heilige spricht, bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt? Also Rabbi, Gott wohnt überall. Ja, ja, sagt der Rabbi, schon recht, aber eigentlich wohnt er dort, wo man ihn einlässt. Ja, Gott wohnt überall, aber eigentlich wohnt er nur dort, wo man ihn einlässt. Ähnlich denken Thomas von Aquin, Martin Luther und andere. Juden und Christen werden also behutsam darauf hinweisen, dass Gott der Urgrund, der alles trägt, die Welt und die Dinge in ihre Eigendynamik hinein freigegeben hat und dass er die Dinge auch dann noch im Sein hält, wenn sie damit Schindluder treiben und Schlimmes anstellen mit ihrem Sein und ihrer Eigenaktivität, die er ihnen gegeben hat. Dann widerruft Gott nicht die Freilassung, sagt nicht, das habe ich nicht gewollt, also weg mit dir. Nein, dann hält er die Geschöpfe immer noch im Sein, trägt sie, erträgt sie, erleidet sie. Dann muss er sie erleiden. Und wir meinen vielleicht, er sei nicht da. Erschaffen ist für Gott keine Vergnügungsreise, sondern ein Risiko und Drama. Denn mit der Freigabe der Geschöpfe in ihrer Eigendynamik gibt Gott etwas aus der Hand, gibt ihnen Eigenmacht und riskiert seine eigene Ohnmacht. Nicht alles, was wir Menschen tun, ist Gott gewollt, das wissen wir. Aber auch nicht alles, was die Natur tut, ist Gottes Wille. Zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis, genetische Defekte und so weiter. Mit dem Rabbi und mit Thomas von Aquin gesprochen, ja, Gott wohnt in allem, so dass er es trägt und aushält. Aber eigentlich wohnt er dort, wo man ihn einlässt, wo man ihn mit seiner allen geltenden Güte einlässt und zu den anderen durchlässt. Dann kann er in der Welt Raum finden, kann mit seinem guten Willen zum Zug kommen und wirken. Andernfalls ist er ohnmächtig in der Welt und muss man sich auch gar nicht wundern, wenn man ihn nicht findet. Eigentlich wohnt und wirkt Gott dort, wo man ihn einlässt. Einer, sagen Christen, dieser Jesus hat Gott mit seiner Güte für alle ganz in seine Existenz eingelassen, bis in seine letzten Fasern. Deswegen ist er ganz transparent, ganz durchlässig für Gott und für Gottes allen geltende Güte, für das Erbarmen Gottes. Er ist das menschliche Antlitz Gottes, das wahre Bild Gottes. An Jesus ist abzulesen, wie Gott zu uns ist und wie Gott in sich ist. Deswegen können frühe Christen sagen, dieser Mensch ist der Immanuel, der Gott mit uns. In diesem Menschen sagt Gott sich selber aus. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes, nicht nur ein satzgewordenes oder buchgewordenes Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus Christus, sein Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen, seine Person, ist die Selbstoffenbarung, die Selbstmitteilung Gottes als unbedingt für alle entschiedene Liebe. Nicht, dass Gott anderswo nun nicht mehr sprechen würde, aber mehr und wesentlich anderes als in ihm hat er uns nicht zu sagen, jedenfalls nicht in diesem Leben. Will man also zuverlässig von Gott reden, dann muss man sich an ihm, an Jesus Christus, orientieren. Nun hätte ich eigentlich nur einen Teil 3 vorgesehen, aber ich weiß nicht, ob Sie das noch packen. Geht es noch? Ja? Ich will es versuchen, kurz zu machen. Teil 3. Vom dreifaltig sich zeigenden einen Gott sprechen. Für Juden, Christen, Muslime gilt, Gott ist ein einziger. Obwohl Juden, Christen, Muslime diesen einen einzigen unterschiedlich sehen. Davon kann ich jetzt nicht weiter sprechen. Vor allem Muslime werden ihn anders sehen als Juden und Christen. Juden und Muslime sind sich darin einig, dass sie denken, die Christen hätten die Einzigkeit Gottes aufgegeben mit dem Glauben an den dreieinigen oder dreifaltigen Gott. Stimmt das? Was meint dieser Glaube? Erstens, Dreifaltigkeit meint primär auch im Glaubensbekenntnis, die drei Weisen, wie der eine Gott sich selbst erschließt. Ein und derselbe Gott begegnet uns nämlich erstens als der bleibend Verborgene und Transzendente oder als der Vater. Mit Vater, sagt das Konzil von Florenz, meinen wir den Origo sine origine, den ursprungslosen Ursprung. Ein und derselbe Gott begegnet uns zweitens als der zu uns Sprechende, durch Menschen, die ihn einlassen, vor allem unüberbietbar und maßgeblich durch Jesus zu uns Sprechende, weil er in diesem einen nicht nur irgendetwas offenbart, sondern sich selber mitteilt, als die für alle entschiedene Liebe. Wort, Sohn, sagen wir. Ein und derselbe Gott begegnet uns drittens als der mit seiner Liebe und Gnade selber in uns Ankommende und in uns Wohnende, Heiliger Geist, Atem, Hauch. Oder in umgekehrter Reihenfolge mit Karl Rahner, beim dritten anfangend, insofern der eine Gott, als unser Glück und Heil in der innersten Mitte eines Menschen ankommt, ihn frei macht, ihn über sich hinaus aufschließt für Gott und für die anderen, nennen wir Gott heiliges Pneuma, Geist. Das heißt Gott in seiner innersten Nähe, Gott in uns. Insofern eben dieser eine Gott in Jesus, als er selber für uns da ist, sich selber, nicht etwas anderes uns zusagt, nennen wir Gott das Wort oder den Sohn. Das heißt Gott in seiner wirklichen Selbstmitteilung, Gott mit uns, Gott für uns. Und insofern eben dieser eine Gott, der sich uns mitteilt und bei uns ankommt, in all dem immer der alles umfangende Urgrund und Ursprung von allem ist. Und so das unbegreifliche Geheimnis bleibt, nennen wir Gott den Vater oder die Mutter. Das heißt Gott in seiner unendlichen Erhabenheit und bergenden Liebe. Gott über uns, Gott um uns. Es ist immer der eine unteilbare Gott, der alles umfängt, selbst bei uns ist und in uns, unter uns wirkt. Nicht drei Gottheiten. Der eine einzige Gott zeigt sich sozusagen dreifaltig. Zweitens, wenn Gott uns wirklich so dreifach begegnet, dann darf man rückschließen, dass den drei Begegnungsweisen der sich offenbarenden Trinität etwas in Gott selbst entspricht, sozusagen eine Art innergöttliche Trinität. Der eine Gott vermag sich selbst uns Menschen mitzuteilen und in unserer Mitte anzukommen, weil er zuvor schon in sich selbst kein einsamer, kein beziehungsloser Gott ist, kein unbewegtes Prinzip und kaltes Weltgesetz, sondern der lebendige, beziehungsfähige Gott, weil zu seinem Wesen Beziehung gehört, Dialog gehört, sich geben gehört, Liebe gehört, weil er also das ewige Beziehungsgeschehen dialogischer Liebe ist. Deswegen kann er sich uns mitteilen und in uns ankommen. Nicht, dass Gott nur Liebe hat oder ein Liebender wäre oder eine Liebende wäre, der Welt und Menschen bräuchte, um überhaupt lieben und sich verwirklichen zu können, so wie wir Menschen einen anderen Menschen brauchen, um lieben zu können. Vielmehr sagt das Neue Testament, Gott ist die Liebe, nicht nur ein Liebender. Was wir endlich in Menschen also nur in der Mehrzahl begrenzt und unvollkommen verwirklichen können, Beziehung, Dialog, Liebe, das lebt Gott in der Unendlichkeit seines einen Wesens unbegrenzt und vollkommen. Ruth Pfau, die Lepraärztin und Nonne in Afghanistan, Pakistan, traf sich, wenn sie in Islamabad war, öfters mit einem befreundeten pakistanischen Minister, einem Sufi-Muslim, und sie sprachen über Gott und die Welt. Einmal sprachen sie von der Liebe Gottes. Und dabei sagte sie wörtlich, wenn Gott nicht nur Liebe hat, sondern Liebe ist, und wenn Liebe notwendig nicht selbstbezogen, sondern dialogisch ist, dann muss es in Gott selber Dialog geben. Das ist es, was wir stammelnd als Trinitätslehre auszudrücken versuchen. Darauf habe der Sufi-Muslim geantwortet, sag das noch einmal. Drittens, aber wie es sozusagen im Inneren Gottes zugeht, das wissen wir nicht, haben große Theologen immer wieder betont. Möglich ist nur der Rückschluss. Gott ist wahrlich so, wie er in Jesus und seinem Geist sich erweist. Eindeutige, für alle offene Liebe. Und das zu wissen, muss uns genügen, sagt Philippus in Johannes 14 zu Jesus. Herr, zeig uns den Vater, zeig uns die Liebe. Und das genügt uns. Viertens, alle Vorstellungen und Ausdrücke, die wir verwenden, Vater, Sohn, Geist, Personen, drei, einer Gott und so weiter, alle solchen Vorstellungen und Ausdrücke können nur im analogen Sinn auf Gott bezogen werden. Bei aller Ähnlichkeit besteht noch größere Unähnlichkeit. Die Zahlwörter 1 und 3 zum Beispiel dürfen nicht buchstäblich genommen werden. Sie sollen keine Quantität in Gott setzen. Basilius, einer der großen Trinitätstheologen, sagt, das ist kein frommes Zählen, Gott ist jenseits aller Zahl. Keine drei Figuren also, sondern 1 besagt Negation aller Vervielfältigung. Also positiv gesagt, strenge Einzigkeit Gottes. 3 besagt Negation aller inneren Einsamkeit, Armut, Bedürftigkeit, Endlichkeit, also positiv gewendet, Beziehungsreichtum, Lebensfülle in Gott und so weiter. Personen müsste man jetzt eingehen und die Bilder Vater, Sohn, Geist, das lasse ich jetzt weg. Alle diese Ausdrücke können nur im analogen Sinn auf Gott bezogen werden. Bei aller Ähnlichkeit noch größere Unähnlichkeit. Die Bilder treffen etwas und müssen doch überstiegen werden. Gott ist immer größer, semper maior. Und Franz von Assisi hat hinzugefügt, et in minimis maximus. Und in den geringsten ist er am größten. Die Bilder treffen etwas und müssen doch überstiegen werden. Sie haben alle den Charakter von Metaphern, die uns hinübertragen sollen ins unergründliche Geheimnis, damit wir uns ihm anvertrauen. Die Bilder sind wie Krücken, die man dann loslassen muss, fallen lassen muss, um sich selbst ganz ins unbegreifliche Geheimnis hineinfallen zu lassen und diesem einen Gott in den Geringsten zu dienen. Ich schließe. Kurz vor seinem Tod hat Karl Rahner in einem Vortrag gesagt, von Gott schweigen könne man nur dann, wenn man zuerst geredet hat. Aber bei allem Reden dürfe man nicht vergessen, dass unsere Gottrede nur dann einigermaßen legitim ist, wenn wir unsere Aussagen immer auch hineinfallen lassen in die schweigende Unbegreiflichkeit Gottes selber. Derselbe Rahner hat dann mal geäußert, ich glaube, weil ich bete. Nicht primär umgekehrt. Also nicht primär, ich bete, weil ich glaube, sondern ich glaube, weil ich bete. Ich glaube, weil ich bete, weil ich mich immer wieder der Gegenwart Gottes aussetze, mich und alles in ihr wahrzunehmen versuche. Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innig vor ihm neige. Ohne diesen Akt ist Glaube bloße Ansicht über die Welt, bloße Weltanschauung und ohne Kraft. Ohne dieses »Ich glaube«, weil ich bete, bleibt Glaube bloß im Kopf, durchdringt nicht das Empfinden, das Fühlen, die Einstellung, das Leben. Ich danke Ihnen.